ARD Sounds.
Ein Oktobertag 1987 in Berlin. Es ist kurz vor Feierabend in der Dienststelle der Mordkommissionen in der Keithstraße. Da betritt ein Mann, Anfang 40, das beeindruckende Gebäude. Sein Auftreten, selbstbewusst, fast ein wenig großspurig. Er habe etwas, das dürfte die Ermittler sehr interessieren, erklärt er. Jede Menge Schmuck und zwei Tonbandkassetten. Und auf diesen Kassetten das Geständnis eines Mörders.
Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.
Mit Elvira Siebert.
Meine Kollegin im Fahndungsmagazin Täter, Opfer, Polizei im Rundfunk Berlin-Brandenburg und mit Uwe Madel.
Genau, dem Mann, der viele Fälle hier bei uns im Podcast von Anfang an begleitet hat als Autor und Moderator der Sendung Täter, Opfer, Polizei. Gemeinsam schauen wir hier auf wahre Verbrechen aus der Region Berlin und Brandenburg und mehr davon finden Sie in der ARD Sounds App.
Unser Fall heute ist eine Geschichte voll dubioser Figuren und überraschender Wendungen. Und immer dann, wenn es scheint, als sei der Fall endlich geklärt, passiert doch etwas, was alles wieder in Frage stellt. Und gerade das macht ihn so spannend.
Ja, und wir haben für diesen Fall mit einem sehr erfahrenen, inzwischen aber pensionierten Ermittler gesprochen. Es ist Peter Engelmann, der damals bei der 4. Mordkommission war.
Unsere Geschichte beginnt im West-Berlin der späten 80er Jahre, ganz genau am 17. Oktober 1987. Ein älteres Ehepaar wird tot in der eigenen Wohnung aufgefunden, erschossen, offensichtlich ein Doppelmord.
Der Tatort ist ein Haus im Hansaviertel im damaligen Bezirk Tiergarten, der heute zu Berlin-Mitte gehört. Das Haus ist ein großer Flachbau. Manche würden das Gebäude wohl Luxusbungalow nennen, andere sprechen von einer Villa. Das Haus gehört auf alle Fälle Gerhard und Ernestina K. Beide waren Anfang 80.
An diesem Sonnabend hat die 4. Mordkommission Bereitschaft und übernimmt die Ermittlungen. Als Peter Engelmann dort am Fundort der Leichen ankommt, fällt ihm sofort der Geruch auf.
Die Leichen waren ja auch schon langsam in Verwesung übergegangen. Also hat fürchterlich gerochen und man konnte so gar nicht mehr viel erkennen.
Das heißt, die beiden Opfer, Gerhard und Ernestina K., sind offenbar schon seit einigen Tagen tot. Peter Engelmann folgt dem Geruch ins Wohnzimmer und dort liegen die Leichen nicht etwa auf dem Boden. Nein, sie sitzen auf zwei Sesseln.
Dicht nebeneinander und hatten beide fast parallel gleich verlaufende Schusskanäle in den Hinterkopf.
Die Schüsse kamen also von hinten und zwar aus unmittelbarer Nähe. Zum Zeitpunkt ihres Todes müssen Gerhard und Ernestina K. genau in die gleiche Richtung nach vorn geblickt haben. Es wirkt, als hätten sie in diesem Augenblick wie gebannt irgendetwas verfolgt, was sich vor ihnen abspielte.
Was kann die beiden so gefesselt haben, dass sie nicht bemerkt haben, dass hinter ihnen Gefahr droht? Außerdem sieht es so aus, als seien beide Opfer mit zwei verschiedenen Waffen erschossen worden, denn die Schusskanäle unterscheiden sich.
Für Peter Engelmann bedeutet das erstmal, es müssen zwei Täter gewesen sein, die hier getötet haben. Zwei Waffen, zwei Täter, die nahezu gleichzeitig geschossen haben. Gerhard und Ernestina K. wurden also nicht nacheinander, sie wurden im selben Moment getötet. Der Obduktionsbericht wird genau das später bestätigen.
Oder war doch alles ganz anders? Sollte es nur so aussehen, als gäbe es hier zwei Täter? Peter Engelmann jedenfalls rätselt, was hier passiert sein könnte. Das Wohnzimmer ist verwüstet, Schubladen sind aufgerissen, Papiere liegen auf dem Boden. Offensichtlich haben die Täter etwas gesucht.
Der erste Eindruck war, wie gesagt, ein klassischer Raubmord.
Und das könnte durchaus passen, denn die ersten Ermittlungen zeigen, Gerhard und Ernestina K. waren sehr wohlhabend. Sie haben ihr Vermögen als Diamantschleifer und Händler verdient und besaßen einige Immobilien. Also da war durchaus mit Geld zu rechnen.
Als Peter Engelmann und seine Kollegen vom Tatortdienst die Villa untersuchen, fällt ihnen im Flur eine seltsame Schrift auf. In roter Farbe haben da offenbar die Täter ein paar englische Wörter an die Wand geschmiert. Better fuck with a drug. Übersetzt lieber mit Drogen ficken.
Ein Spruch, der ganz offensichtlich Drogen und den Sex mit Drogen verherrlichen soll. Stecken vielleicht Drogensüchtige hinter diesem Raubmord? Haben Sie das alte Ehepaar überfallen, um mit der Beute Ihre Sucht zu finanzieren?
Nach der Untersuchung des Tatorts fährt Peter Engelmann zurück in die Keithstraße in seine Dienststelle. Dort will er den einzigen Sohn des Ehepaares befragen, der inzwischen von einem Funkwagen dorthin gebracht worden war. Sein Name? Ronald K. Er war es auch, der einen Schlüsseldienst gerufen hatte, weil die Eltern seit knapp einer Woche für ihn nicht mehr erreichbar waren und auch auf die Anrufe nicht reagiert haben, wie er sagt.
Natürlich will Peter Engelmann sofort wissen, ob Ronald K. vielleicht einen Verdacht hat, wer seine Eltern getötet haben könnte. Hatten sie Streit mit irgendjemandem? Und nicht zuletzt, hat er selbst ein Alibi? Denn wer sich intensiv mit True-Crime-Fällen beschäftigt, der weiß, die meisten Mörder kommen aus dem nahen Umfeld des Opfers und häufig aus der Familie.
Dieser Ronald K. ist Ende 50, verheiratet, hat zwei Kinder. Ein eher unscheinbarer Mann. Weder groß noch klein, weder dick noch dünn, mit braunem Haar und einer Halbglatze.
Er wirkte betroffen, war aber ruhig, sachlich, hilfsbereit, höflich. Also ich bin mit ihm sehr gut ausgekommen.
Ronald K. erzählt den Ermittler, dass er seine Eltern zuletzt am Sonntag gesehen hat, am 11. Oktober 1987. Das ist jetzt 6 Tage her. Danach hat er nichts mehr von ihnen gehört. Und weil er sich Sorgen machte, rief er den Schlüsseldienst. Der wiederum zog sicherheitshalber die Polizei hinzu und die fand dann die Leichen.
Zurück zu Ronald K. Der ist Heilpraktiker. Er betreut auch seine Eltern und kommt immer am Wochenende zu ihnen, um sie zu behandeln. Gleichzeitig ist er Gastronom und besitzt 2 Lokale in Charlottenburg, und zwar die Tessiner Stuben und die Pascha Bar.
Sein Verhältnis zu den Eltern beschreibt Ronald K. als gut. Er erzählt von gemeinsamen Abenden mit ihm und der Familie in der Wohnung. Und er kann sich nicht vorstellen, wer die beiden Rentner ermordet haben könnte.
Er sagte, seine Eltern keine Feinde. Er ist echt davon ausgegangen oder hat uns erzählt, es kann nur ein Raubmord sein.
Peter Engelmann beendet so den ersten Einsatztag mit dem Gefühl, eine erste Ermittlungsrichtung damit zu haben. Alle Spuren deuten auf Raubmord hin. Der Rest würde sich schon zeigen. Doch schon am nächsten Tag wird klar, es ist doch nicht alles so, wie es scheint.
Beginnen wir mit dem roten Schriftzug, der in der Wohnung der beiden Opfer an die Wand geschmiert worden war. Better fuck with the drug stand da, also eine Art Hymne auf den Konsum von Drogen.
Waren also hier womöglich Drogensüchtige die Täter? Diesen Verdacht will Peter Engelmann schnell klären. Er fragt deshalb seine Kollegen vom Rauschgiftdezernat.
Und haben unsere Sache geschildert mit dieser Schrift. Und da meinten die Kollegen, also so ein Tätervorgehen eines Rauschgiftsüchtigen haben sie eigentlich auch noch nicht erlebt.
Das Rauschgiftdezernat hält den Verdacht der Mordermittler für eher unwahrscheinlich. Denn wer auf Entzug ist, also wer dringend den nächsten Schuss braucht, der sprüht nicht da noch so einen Spruch an die Wand. Vor allem keinen, der den Verdacht auf ihn selbst lenken würde.
Ja, aber wer war es dann? Die Ermittler wollen erstmal klären, was eigentlich genau gestohlen wurde bei dem wahrscheinlichen Raubmord. Vielleicht würde sich dadurch eine konkrete Spur ergeben.
Peter Engelmann schickt Ronald K., den Sohn der beiden Getöteten, gemeinsam mit einem Kollegen ins Haus der Eltern. Ronald K. soll einfach nachschauen, was alles fehlt. Und tatsächlich fällt ihm auf, es ist vor allem wertvoller Schmuck.
Daraufhin hat er denn von unserem Polizeizeichner die Schmuckgegenstände, die er so, wie er sagte, sich erinnern konnte, zeichnen lassen. Und die wurden ja auch später denn in den Zeitungen veröffentlicht.
Die Mordkommission wendet sich also rasch an die Öffentlichkeit. Am 19. Oktober 1987, also 2 Tage nach dem Fund der beiden Leichen, erscheint ein Artikel mit diesen gezeichneten Schmuckstücken in so gut wie jeder Tageszeitung in West-Berlin. Wer irgendwo etwas von der Beute gesehen hat, der solle sich doch bitte bei der 4. Mordkommission melden.
Außerdem wird eine hohe Belohnung ausgesetzt von 20.000 D-Mark für Hinweise, die auf die Spur des Täters führen. Schon kurz nach der Veröffentlichung des Fahndungsaufrufes klingelt dann auf der Dienststelle auch das Telefon. Es ist die Putzfrau von Gerhard und Ernestina K.
Die Putzfrau erzählt, der Sohn der beiden, also Ronald K., habe sie vor wenigen Tagen angerufen, also noch vor dem Fund der beiden Leichen, und ihr mitgeteilt, dass sie diese Woche nicht zu kommen braucht.
Ja, und das hat sie gewundert, sagt die Putzfrau. Denn als die beiden Eheleute noch am Leben waren, da hatte sie bereits einen Anruf von Ernestina K. bekommen. Sie hat der Putzfrau ebenfalls für diese Woche abgesagt. Denn ihr Mann würde nach Portugal reisen und in der Zeit wolle sie das Haus ganz alleine für sich haben, ganz ungestört. Da könne man aufs Putzen verzichten.
Das heißt, offensichtlich wusste Ronald K. nicht, dass seine Mutter der Putzfrau für diese Zeit schon abgesagt hatte. Aber warum wollte er die Putzfrau überhaupt abbestellen? Das gehörte ganz sicher nicht zu seinen Aufgaben.
Ja, interessante Frage. Doch noch ehe die Ermittler darauf eine Antwort finden, bekommen sie plötzlich Besuch von einem Zeugen. Und der sagt, ich weiß, wer Ernestina und Gerhard K. umgebracht hat.
Am 20. Oktober 1987, also 3 Tage nach dem Fund der beiden Leichen, kommt ein Mann am späten Nachmittag in die Keithstraße Nummer 30, also in die Dienststelle aller Mordkommissionen Berlins.
Dieser Mann ist Anfang 40, hat kurzes grauschwarzes Haar und trägt einen Schnauzbart. Er sagt, er könne bei der Aufklärung eines Mordfalls helfen, und offenbar war er kein bisschen aufgeregt, im Gegenteil.
Naja, selbstsicher auftretend. Nicht direkt angeberig, aber in seinen Augen war er wer.
Dieser Mann ist Dieter H., ein Bordellbesitzer. Er kommt in Begleitung seines Anwalts und verlangt, den Ermittler im Mordfall Gerhard und Ernestina K. zu sprechen. Und das ist, wir wissen es schon, Peter Engelmann.
Und Zufall oder nicht, Peter Engelmann ist diesem so selbstsicheren Dieter H. schon einmal begegnet. Wir wollen an dieser Stelle noch nicht zu viel verraten, dazu später mehr. Aber auf jeden Fall hat dieser Zeuge etwas mitgebracht, was mit der Tat zu tun haben soll.
Naja, könnte uns groß behilflich sein. Wie gesagt, elegant schmiss er den Schmuck auf den Tisch und sagt, und dann habe ich noch ein paar Tonbänder.
Dieser Bordellbesitzer behauptet jetzt, er wisse, wer Ernestina und Gerhard K. ermordet hat. Und der Schmuck und die Tonbandkassetten sollen das beweisen. Der Schmuck, den Dieter H. da mitgebracht hat, das sind offenbar tatsächlich die Stücke, die aus dem Haus der beiden Opfer verschwunden waren. Wie sie in die Hände von Dieter H., dem Bordellbesitzer, gelangt sind, das wird sich noch herausstellen.
Aber noch viel interessanter scheint zunächst diese Tonbänder zu sein. Der Ermittler führt Dieter H. in einen anderen Dienstraum. Dann schiebt er die erste Kassette in den Schacht des Players. Während der Recherche zu unserem Podcast konnten wir in die Originaltonbänder hineinhören, dürfen aber aus rechtlichen Gründen keine Originalausschnitte hier veröffentlichen.
Auf dem Band ist zunächst die Atmosphäre einer Bar zu hören. Gläser klingen, Gemurmel, Gelächter, Musik, unter anderem Forever Young von Alphaville. Dann folgt ein Dialog, den wir originalgetreu nachgesprochen haben.
Erzähl mir, wie das Ding abgelaufen ist.
Sei mir nicht böse. Das will ich jetzt nicht. Das sage ich dir, wenn sich die ganze Sache beruhigt hat. Dann erzähle ich dir, wie das gemacht wurde, ja?
War er erstaunt? Hat sie gekreischt, die Sau, oder waren sie sprachlos?
Das Letztere.
Ermittler Peter Engelmann erkennt die beiden Stimmen sofort. Die eine gehört zu dem Mann, der vor ihm sitzt, dem Bordellbetreiber Dieter H. Und die andere?
Tja, die andere Stimme ist die von Ronald K., also dem Sohn des ermordeten Ehepaars.
Du hattest die Schnauze einfach voll. Ich finde es gut, dass du das selbst gemacht hast. Ich habe dich für einen Schwächling gehalten in dem Punkt. Ich habe mich das erste Mal geirrt.
Das ist auch gut so. In mir irren sich viele.
Ich hätte dir das nie, nie...
Diese ganze Sache ist so ein übler, geiler Wahnsinnstrick. Mir ist sowas Irres eingefallen. Ich rede vom Ablauf der Dinge. Ich habe das so irre gemacht, da kommt kein Mensch drauf. Da musst du denken, es sind zwei oder drei Leute gewesen.
Ich nehme an, du wirst erst ihr eine gegeben haben.
Nein, ich habe es zur gleichen Zeit gemacht. Mit zwei verschiedenen. Das ist ja eben das Verrückte.
Ach, mit zwei Waffen?
Ja, zwei verschiedene Projektile. Zwei verschiedene Waffen, zwei verschiedene Täter.
Nochmal, dieser Dialog ist keine Fantasie. Das haben wir uns nicht ausgedacht. Das sind alles Originalzitate aus den Truhnmann-Kassetten, die der Zeuge Dieter H., der Bordellbesitzer, damals der Polizei übergeben hat.
Und die beiden sprechen auf dieser Kassette oft sehr geschmacklos und vulgär über die zwei Toten, die zwei Ermordeten.
Ja, und dazu dann diese fröhliche 80er-Jahre-Musik im Hintergrund. Es hatte fast etwas Surreales, diese Tonbänder heute, fast 40 Jahre später, noch einmal anzuhören.
Über eine Stunde lang schmiert Bordellchef Dieter H. seinem Freund Ronald K. quasi Honig ums Maul. Er zeigt sich beeindruckt von diesen Morden, will unbedingt mehr erfahren. Immer wieder fragt er nach, wie genau Ronald K. es angestellt hat, seine Eltern zu töten und dann seine Spuren zu verwischen, damit alles wie ein Raubmord aussieht. Und der mörderische Sohn gibt immer mehr Details preis.
Peter Engelmann sitzt damals gemeinsam mit seinen Kollegen von der 4. Mordkommission und Dieter H. in seinem Dienstraum. Und er kann kaum glauben, was er da hört.
Wir waren ja, also das war ja, das ist eine Bombe eingeschlagen. Naja, der Tippser ja nicht, ist ja ein tolles Ding, wie hat er das gemacht? Ist ja super, also wir haben den innerlich hochleben lassen, weil wir einen Fall erklärt haben.
Klar, das ist fast so etwas wie ein Geständnis. Ja. Auf jeden Fall haben die Ermittler jetzt durch die Aussage sehr konkrete Hinweise darauf, wie die Tat abgelaufen sein muss. Die Situation am Tatort, die Position der Leichen, all das sollte offenbar bewusst täuschen. Das wissen sie jetzt.
Genau, und denn zunächst sprach ja alles dafür, dass da zwei oder mehrere Täter auf alle Fälle beteiligt waren. Und genau das hatte Ronald K. offenbar auch beabsichtigt mit seiner Inszenierung. Er wollte die Ermittler einfach auf eine falsche Spur lenken. Und er muss es auch gewesen sein, der dann die Schmuckstücke seiner Eltern eingesteckt hat, um einen Raubmord vorzutäuschen.
Doch jetzt nach diesen Aussagen in dem heimlich aufgenommenen Gespräch wird er natürlich zum Hauptverdächtigen. Der Doppelmörder scheint gefunden. Doch ist der Fall damit wirklich abgeschlossen? Es gibt da nämlich noch ein paar offene Fragen. Zuerst natürlich, wie kam es überhaupt dazu, dass Ronald K. sich dem Bordellbesitzer auf diese Weise anvertraute? Wie gut kennen sich die beiden eigentlich?
Dieter H. und Ronald K. begegnen sich etwa ein Jahr vor der Tat zum ersten Mal. Bordellbesitzer Dieter H. kommt nämlich als Kunde in die Lokale von Ronald K. Der betreibt ja die Tessiner Stuben und die Pascha-Bar in Charlottenburg. Die beiden Männer freunden sich an.
Und Ronald K. fand das Auftreten von dem Dieter so interessant, weil der, wie gesagt, der gab es ja als Mann aus der Unterwelt. Das hat ihm gefallen. So wollte er auch sein, glaube ich.
Ronald K. wiederum besucht immer wieder das Bordell von Dieter H., den sogenannten Club Regina in Wilmersdorf.
Genau dort hat Dieter H. auch das Gespräch mit dem Freund heimlich aufgenommen.
Er hat ihn eingeladen in sein Bordell, haben sich an die Bar gesetzt. Er hat Mikrofon unter seine Armbanduhr gemacht und Tonband um die Tasche. Ja, und dann beim Sitzen wurde das schön aufgenommen.
Die Schmuckstücke müssen auftauchen, das weißt du auch.
Was heißt, die müssen auftauchen?
Mal ganz einfach. Die steckt man einem Heroinsüchtigen in die Tasche und dann wird der denunziert. So einfach ist das. Und zwar in der Wohnung. Die werden dem in die Wohnung gelegt. Der kriegt eine Heroinspritze, der setzt sie sich und dann kommt der anonyme Anruf, dass sich dort der Mörder aufhält.
Und wie arrangiert man das? Ich habe doch keinen Zugang zu solchen Typen.
Für mich ist das das Einfachste der Welt.
Ja, das Einfachste der Welt. So sagt das Dieter H., der Bordellchef, und entwickelt quasi als Gegenleistung für das Geständnis von Ronny K. eine Art Drehbuch, wie der Mord an den Eltern einem anderen Verdächtigen untergeschoben werden könnte.
Ja, und das klappt eben am besten mit den Schmuckstücken. Inzwischen wissen wir, es war Ronald K., der sie mitgenommen hatte um einen Raubmord vorzutäuschen. Dieter H. sagt jetzt zu seinem Freund, diese Schmuckstücke, darunter wertvolle Diamanten, müssten bei einem Drogensüchtigen wieder auftauchen, damit man einen falschen Täter präsentieren kann. Und Bordellbesitzer Dieter H. will das Ganze auch gern einfädeln.
Ja, und damit scheint auch klar, wie diese Schmuckstücke in den Besitz von Dieter H. gekommen sind. Ronald K. hat sie ihm freiwillig übergeben, in dem Glauben, Dieter H. würde ihm damit aus der Patsche helfen. Doch der hatte mit dem Schmuck in Wahrheit was ganz anderes vor.
Er hat den richtig über den Löffel barbiert.
Denn Dieter H. hatte nie die Absicht, seinem Freund Ronald K. zu helfen. Das Einzige, worauf er scharf war, das waren die 20.000 Mark Belohnung, die für sachdienliche Hinweise in diesem Fall ausgesetzt worden waren. Diese 20.000 Mark wollte Dieter H. sich holen und dafür hatte er den Plan ausgeheckt, den eigenen Freund zu verraten.
Die Aufnahmen auf den Kassetten sind fast 90 Minuten lang, doch so ausführlich das Gespräch auch ist, so viele Einzelheiten Ronald K. preisgibt, in entscheidenden Punkten bleibt er dann doch äußerst vage. Also einen klaren Geständnissatz wie »Ich war's, ich hab die Eltern umgebracht«, den sagt er nicht.
Abgesehen davon, was für ein Motiv sollte Ronald K. überhaupt gehabt haben, seine schon recht alten Eltern zu töten? Im Lebenslauf dieses Mannes finden sich darauf ein paar mögliche Antworten.
Ronald K. wächst recht behütet auf im Berlin der 30er Jahre. Gleichzeitig sind seine Eltern sehr streng. Er ist ein Einzelkind. Die Eltern haben hohe Erwartungen an ihren Sohn. Er soll in ihre Fußstapfen treten. Ernestina und Gerhard K. sind erfolgreiche und vermögende Diamantenhändler.
Doch ihr Sohn zeigt einfach nicht den gleichen Ehrgeiz und das gleiche Geschick wie sie. Die Schule schafft er in den Kriegs- und Nachkriegsjahren gerade so. Die Ausbildung zum Diamantenschleifer bekommt er nur dank der Verbindung seiner Eltern. Und als er dann kurz davor ist, wegen eines Streits mit seinem Ausbilder rauszufliegen, da sind es die Eltern, die das Ruder nochmal rumreißen können.
Als Ronald K. Anfang 20 ist, da schicken ihn die Eltern nach Amerika. Er ist damals schon verheiratet und hat eine Tochter. Sehr zum Missfallen der Eltern, die sich wünschten, ihr einziger Sohn hätte mit der Familiengründung noch ein paar Jahre gewartet.
In den USA macht Ronald K. dann eine zweite Ausbildung, und zwar zum Schneider. Doch nach 4 Jahren kommt er wieder zurück nach Deutschland. Der Neuanfang in den USA, er hat einfach nicht geklappt. Es ist jetzt Ende 1957.
Zurück in Berlin, also in West-Berlin, probiert sich Ronald K. erneut als Diamantenschleifer. Und wieder läuft es nicht. Er macht kaum Gewinn. Jetzt bieten ihm die Eltern an, seinen Laden in einem ihrer Häuser einzurichten und so wenigstens die Miete zu sparen. Etwa zur selben Zeit scheitert dann auch Ronald K.'s Ehe.
Mitte der 70er Jahre wendet sich dann aber das Blatt. Ronald K., inzwischen Mitte 40, wagt noch einmal einen Neuanfang, diesmal als Heilpraktiker. Er besteht die Prüfungen und macht sich selbstständig. Die Praxis läuft gut, und zwar richtig gut für ihn. Schon wenige Jahre nach der Eröffnung zieht er in größere Räume um, 100 Quadratmeter groß, direkt am Ernst-Reuter-Platz. Und auch privat ist Ronald K. zufrieden. Er ist zum zweiten Mal verheiratet und versteht sich so gut mit seinen Eltern wie noch nie. Endlich scheinen sie stolz auf ihn zu sein.
Als Ronald K. Anfang 50 ist, überlässt Gerhard K. ihm eine seiner Immobilien, ein Mietshaus im Wert von 750.000 D-Mark. Viel Geld damals Anfang der 80er Jahre. Ronald K. verkauft es und erfüllt sich einen lang gehegten Traum, den Traum vom eigenen Lokal. Schon vor längere Zeit hat er sich das Keyboard-Spielen beigebracht. Wie grandios wäre es, in der eigenen Bar Musik zu machen.
Ronald K. kauft nicht nur ein Lokal, er kauft gleich zwei. Die Namen hatten wir ja vorhin schon erwähnt, die Tessiner Stuben und die Pascha Bar. Beide liegen in Kudamm-Nähe in Charlottenburg. Aufwendig lässt er sie dann umbauen. Auch das bezahlen die Eltern. Vom Rest des Geldes kauft er 2 Motorräder, eins für sich und eins für seine Frau. Außerdem erfüllt er sich einen weiteren Wunsch, ein Trike.
Ja, so ein Trike ist ein großes Motorrad mit drei Rädern, vorne eins und hinten zwei. Und damit fährt Ronald K. ab jetzt den Kuhdamm hoch und runter und genießt die Aufmerksamkeit der Passanten. Die bleiben jedes Mal stehen und schauen. Und das nicht nur wegen dieses ungewöhnlichen Gefährts, denn auf dem Kopf trägt Ronald K. jedes Mal eine Krone.
Wenn man sich mal ausrechnet, das war ja über 1,5 Millionen, die er nach und nach von seinen Eltern bekommen hat, und nichts war davon mehr übrig. Den Satz, Schulden hat er gehabt.
Das heißt, Ronald K. gibt deutlich mehr aus, als er verdient. Er macht teure Urlaube auf Sylt, genießt das Berliner Kulturleben, trägt schicke Kleidung. Doch die Tessiner Stuben und die Pascha Bar, die laufen nicht so gut. Die Gäste bleiben aus. Gleichzeitig vernachlässigt Ronald K. von Monat zu Monat mehr seine Heilpraktikerpraxis. Das Geld wird also immer knapper.
1986 bittet er die Eltern erneut um Hilfe. Sie leihen ihm diesmal 80.000 D-Mark und drängen ihn, die Lokale zu verkaufen. Doch er hört nicht auf sie. Im Januar 87 nimmt er selbst einen Kredit auf über 100.000 D-Mark. Doch auch dieses Geld reicht nicht aus, um seine Schulden zu begleichen.
Dann hat er nochmal 200.000 vom Vater bekommen, um die nötigsten Sachen zu erledigen. Aber die Eltern waren langsam, die haben an ihren Sohn nicht mehr geglaubt.
Ronald K. weiß aber, wenn die Eltern sterben, dann erwartet ihn ein Erbe in Höhe von 5,5 Millionen D-Mark. Und das ist ein Betrag, der seine Geldsorgen mit einem Mal lösen würde.
Für Ermittler Peter Engelmann ist das Tatmotiv damit klar. Im Juristendeutsch sagt man dazu Habgier. Kurz nachdem er die Tonbänder zu Ende gehört hat, lässt er Ronald K. festnehmen. Am 20. Oktober 1987, drei Tage nach dem Auffinden der Leichen. Doch als ihm Ronald K. dann im Vernehmungszimmer gegenüber sitzt, sagt er: Ich war's nicht. Der wahre Täter ist Dieter H.
Zwei Männer, zwei Freunde, beide geben dem jeweils anderen die Schuld an einem brutalen Doppelmord. Doch was ist dran an Ronald K.'s Anschuldigung? Ist das nur der verzweifelte Versuch, einfach von sich abzulenken? Oder liegt der Fall vielleicht doch ganz anders, als Peter Engelmann angenommen hatte? Denn eines steht ja fest, dieser Dieter H. ist alles, nur kein wirklich ehrbarer Bürger.
Nein, er ist Bordellbetreiber, das wissen wir schon. Er war aber auch mal bei der Fremdenlegion und ist mehrfach vorbestraft wegen illegalen Waffenbesitzes, Betrugs, Urkundenfälschung, Zuhälterei und anderer Delikte. Zum Zeitpunkt der Ermittlungen verbüßt er gerade eine 2-jährige Bewährungsstrafe wegen unerlaubten Waffenhandels. Und genau das ist offenbar auch der Grund, warum er seinen Kumpel Ronald K. der Polizei ausliefert. Dieter H. hofft auf Strafminderung.
Und daraus macht er ja auch gar keinen Hehl. Im Gegenteil, es ist sogar eine Bedingung. Er ist nur bereit, den Ermittlern die Tonbänder zu übergeben, wenn die Staatsanwaltschaft ihm im Gegenzug versichert, zumindest darüber nachzudenken, sich ihm gegenüber irgendwie erkenntlich zu zeigen.
Er hat in den Fällen, in denen er in der Vergangenheit zugegebenermaßen, wie er es auch selbst zugesteht, den Behörden geholfen hat, irgendwelche Straftaten aufzudecken, den Selbstzweck verfolgt, selbst bei den Behörden positiv angesehen zu werden, für nützlich und wichtig gehalten zu werden, mit dem Ziel, dass hinsichtlich eigener, früher vorhanden gewesener Strafverfahren die Möglichkeit der Begnadigung seitens des Senators für Justiz mit in die Erwägung gezogen wurde.
So erklärt es Gerd Stübing, der Anwalt von Dieter H., in einem Bericht der Abendschau im August 88. Es ist tatsächlich nicht das erste Mal, dass Dieter H. der Polizei bei einem Mordfall hilft. Wir hatten ja am Anfang bereits kurz erwähnt, dass Ermittler Peter Engelmann diesem etwas zwielichtigen Bordellbetreiber schon einmal begegnet war.
Denn 3 Jahre vorher trieb der sogenannte Doorbell-Killer in West-Berlin sein Unwesen. Innerhalb weniger Wochen brachte er 3 ältere Frauen um und raubte sie aus. Peter Engelmann war bei dieser Verbrechensserie auch der Ermittler. Durch eine Quittung, die der Täter an einem der Tatorte verloren hatte, fiel sein Verdacht auf einen gewissen ST.
Und dann meldete sich Dieter H. Dieter H. hatte eine Lebensgefährtin, die hatte eine Tochter und die Tochter war mit dem ST verheiratet. Und daraufhin sagt er, lasst mich mal mit dem ST reden, der wird bestimmt noch mehr gemacht. Und siehe da, hat 5 Minuten gedauert, ST hebt ein Geständnis ab und führt uns auch zu einer Leiche, eine Rentnerin, die war noch gar nicht entdeckt.
Und jetzt, 3 Jahre später, meldet sich dieser auffällig hilfsbereite Dieter H. also erneut bei Peter Engelmann. Das kann man schon ein bisschen sonderbar finden.
Hat er seine Motive?
Ja, könnte man so sagen. Ein Mann, der es sonst ja nicht so besonders ernst nahm mit der Moral und mit dem Anstand, der hilft also der Berliner Polizei gleich in 2 Fällen, andere Kriminelle ins Gefängnis zu bringen.
Also auf jeden Fall steht fest, Dieter H. ist klug, er ist gewieft, er hat kriminelle Energie und wenn es ihm nützlich ist, dann lässt er auch mal einen Freund über die Klinge springen, in diesem Fall eben Ronald K. Aber jetzt behauptet eben dieser Freund, Dieter H. sei der eigentliche Täter beim Doppelmord an seinen Eltern. Kann das sein? Und warum dann das Geständnis und wie soll die Tat überhaupt abgelaufen sein?
Ja, Ronald K. erzählt dazu, Dieter H. soll ihn am 11. Oktober am frühen Abend angerufen haben und forderte ihn auf, ins Haus seiner Eltern zu kommen. Als er dort angekommen sei, wären die Eltern bereits tot gewesen. Dieter H. hätte ihn mit einer Waffe dann bedroht, um von ihm zu erfahren, wo der Rest des Schmucks sei.
Aber wie kam es dann zu der Tonbandaufnahme, auf der Ronald K. den Ablauf ja ganz anders geschildert hat? Auch da war Gewalt im Spiel, behauptet Ronald K. Dieter H. hätte ihn gezwungen, das genau so zu erzählen, sonst würde seiner Familie etwas passieren und er habe nur mitgespielt, um seine Familie zu schützen.
Bei so einer Geschichte kann man sich als Ermittler schon mal fragen, kann das wirklich so sein? Ist tatsächlich Dieter H. der wahre Täter? Ist er der Doppelmörder? In einem Bericht der Abendschau äußert sich Dieter H. ein paar Monate später selbst dazu.
Ich wäre durchaus dazu fähig, jemanden totzuschlagen, natürlich. In der Rage, in der Wut, in der Auseinandersetzung. Jeder, in jedem steckt es drin.
Ermittler Peter Engelmann sitzt jetzt im Vernehmungsraum und befragt noch einmal Ronald K. persönlich. Er hört seine Version der Ereignisse, seine Behauptung, dass Dieter H. ja der Täter sei. Und glaubt ihm kein Wort. Denn bei den Tonbandaufnahmen hat Ronald K. auch Dinge erzählt, die nur der Täter wissen kann.
Hat auch, wie gesagt, Täterwissen preisgegeben, wie er es gemacht hat. Er hatte sich da 2 Pistolen besorgt, hat mit dem bewussten Zaubertrick seine Eltern nebeneinander platziert und von hinten herangetreten und hat seine Eltern erschossen.
Ja, das mit dem Zaubertrick hören wir jetzt zum ersten Mal. Aber wir haben ja vorhin schon erzählt, es gab diese besondere Auffindesituation der beiden Leichen. Gerhard und Ernestina K. saßen dicht beieinander, nebeneinander auf 2 Stühlen und müssen wie gebannt nach vorn geblickt haben, als sie erschossen wurden. So als hätten die beiden, sagen wir mal, ein Schauspiel verfolgt.
Und auf den Tonbändern deutet Ronald K. dieses Schauspiel auch an, wie er also seine Eltern dazu gebracht hat, sich nebeneinander zu setzen. Er erzählt von einem Zaubertrick, den er vorführen wollte. Und von einer Apparatur, die er extra dafür gebaut hatte und die es ihm ermöglichen solle, mit 2 Waffen gleichzeitig zu schießen.
Und deshalb entstand ja bei den Ermittlern auch der Eindruck, es müssen mindestens 2 Täter gewesen sein, weil Ernestina und Gerhard K. in der Tat mit 2 Waffen, mit 2 verschiedenen Waffen ermordet worden sind.
Und das ist nicht das einzige Täterwissen, das Ronald K. auf den Tonbandkassetten offenbart hat. Er weiß Details, die nie veröffentlicht wurden, die kein Ermittler je mit ihm in so einer Vernehmungssituation geteilt hatte und die ergo nur der Täter wissen kann. Zum Beispiel, dass die Schüsse Nahschüsse waren und gleichzeitig abgefeuert wurden.
Ja, und dass Ronald K. zu diesem Tonbandgeständnis gezwungen wurde, wie er behauptet, das halten die Ermittler auch für äußerst unwahrscheinlich. Denn seine Stimme klingt nicht so, als wäre er gerade erpresst worden, als hätte er große Angst um seine Familie.
Nee, ganz im Gegenteil. Die Stimmung ist die gesamte Zeit ausgelassen und heiter. Dieter H. fragt immer wieder gezielt nach, bis Ronald K. dann häppchenweise gesteht. Die Männer lachen dabei, trinken Schnaps und immer wieder kommt eine von Dieter H.'s Angestellten an den Tisch und schenkt nach.
Peter Engelmann macht Ronald K. jetzt klar, aus der Nummer kommt er nicht mehr raus. Die Beweislage gegen ihn ist eindeutig.
Ja, da hat er den Sinnes abgelegt.
Also auch der Polizei, der Mordkommission gesteht Ronald K. jetzt, er hat seine Eltern umgebracht. Er habe sie gehasst, sagt er vor allem seine Mutter. Beide hätten ihn ein Leben lang gedemütigt. Obwohl er ihr einziges Kind war, hatte er immer das Gefühl, ihnen nichts recht machen zu können.
Selbst die Wahl seiner Ehefrauen missfiel wohl seinen Eltern. Vor anderen Leuten sollen sie schlecht über ihn geredet, ihn sogar abgewertet und als Enttäuschung bezeichnet haben. In Ronald K.'s Augen sind seine Eltern schuld an seinem Scheitern. Hätten sie ihm mehr Liebe und Anerkennung gegeben, wäre es nie so weit gekommen.
Das also ist seine Sicht. Schaut man sich die Fakten an, bleibt der Eindruck, dass die Eltern Ronald K. immer und immer wieder aus der Patsche geholfen haben, zumindest finanziell. Egal wie tief er fiel, die Eltern waren da, um auszuhelfen, bis er es offenbar zu weit getrieben hat.
Jetzt kommt die Sache mit seiner angeblichen Krebserkrankung. Er hat seinen Eltern klein gemacht, er ist schwer am Krebs erkrankt, er braucht viel Geld. Da gibt es einen berühmten Professor, das ist eine Art Wunderheiler, und wenn er zu dem geht, der könnte ihnen helfen. Seine Eltern sind aber irgendwie misstrauisch geworden, weil ihre Enkeltochter, also die Tochter von dem Ronald, die hatte sich auch Gedanken gemacht und hatte sich wohl erkundigt, entweder die Tochter oder die Eltern, bei diesem Professor, und da war der Ronald K. überhaupt nicht bekannt. Und daraufhin fingen die Eltern darüber an zu sprechen, drehen wir den Geldhahn zu, jetzt, die dachten an Enterbung und wollten von ihrem Sohn eigentlich überhaupt nichts mehr wissen.
Kurz vor ihrer Ermordung soll Ernestina K. zu ihrer Enkelin, also Ronald K.'s Tochter, gesagt haben, falls sich herausstellen sollte, dass die Krebserkrankung wirklich frei erfunden ist und er mit dieser Lüge mal wieder nur etliche 1000 D-Mark haben wollte, dann würden sie den Sohn enterben.
Und genau das soll Ronald K. mitbekommen haben. Er musste damit rechnen, dass die Eltern diesmal ernst machen und er die erhofften 5,5 Millionen D-Mark nie bekommen würde. Das konnte und das wollte er offenbar nicht akzeptieren. Für Mordermittler Peter Engelmann ist der Fall damit fast abgeschlossen. Er hat die Tonbänder, er hat den gestohlenen Schmuck als Beweismittel und jetzt auch noch ein Geständnis nebst Motiv. Ronald K. hat die Eltern aus Habgier und Hass ermordet.
Ja, und doch gibt es wieder eine Wende in diesem Fall. Ronald K. zieht sein Geständnis auf einmal zurück. Nun behauptet er, wie zuvor schon einmal, Dieter H. sei es gewesen. Sein Anwalt hätte ihm aber zu dem falschen Geständnis geraten.
Ja, und jetzt wird's spannend, denn Ronald K. wird von einem gewissen Gerd Stübing vertreten. Jawohl, den Namen haben wir heute schon gehört. Es ist auch der Anwalt von Dieter H.
Das heißt, Angeklagter und Hauptbelastungszeuge haben damals denselben Anwalt. Da darf man durchaus unterstellen, dass es da den einen oder anderen Interessenskonflikt gegeben haben könnte.
Ja klar, ganz sicher. Später wird Gerd Stübing sein Mandat auch niederlegen und den Angeklagten Ronald K. nicht mehr vertreten. Doch erstmal kommt es zum Prozess. Und der beginnt im Frühsommer 1988 in Berlin. Ronald K. ist damals 59 Jahre alt.
Und es geht weiter mit den Überraschungen. Im Prozess gibt es eine davon, denn jetzt gesteht Ronald K. die Tat doch. Allerdings weicht seine Schilderung diesmal von der Version davor ab. Er behauptet nun, kurz vor der Tat sei eine rosa-rote Welle gezackt wie eine Landkarte auf ihn zugekommen und dann müsse die Tat geschehen sein. Er ist erst wieder zu sich gekommen, als er in seinem Wagen saß.
Das Gericht glaubt ihm nicht. Es vermutet hinter der angeblichen rosaroten Welle und der unerklärlichen Wut, die ihn erfasst haben soll, eine Strategie der Verteidigung, um so am Ende auf schuldunfähig plädieren zu können.
Die Einschätzung des Gerichts stützt sich auch auf das psychiatrische Gutachten. Da heißt es, Ronald K. ist leicht kränkbar, hat ein hohes Anlehnungsbedürfnis und eine geringe Frusttoleranz. Seine Selbstwertprobleme versucht er durch einen hohen Lebensstandard zu überspielen. Die Gutachter attestieren ihm eine so wörtlich neurotisch-narzisstisch-depressive Fehlentwicklung, die aber keinen Krankheitswert hat. Heißt, Ronald K. ist voll schuldfähig.
Auch eine Handlung im Affekt ist für das Gericht nicht nachvollziehbar. Also nichts mit plötzlicher Wut. Der Doppelmord, so das Gericht, ist von Ronald K. sehr sorgsam geplant worden. Auch Peter Engelmann sieht das so.
Ich meine, er hat sich ja Gedanken gemacht. Wie kriegt meine Eltern so hin, dass sie zusammen sitzen? Wie komme ich an zwei Pistolen? Vor allen Dingen, also wir sagen, es hat nie richtig zugegeben, wie genau er das gemacht hat. Aber Sie müssen sich vorstellen, es waren wirklich fast zwei parallel verlaufende Einschusswunden. Das muss er geplant haben. Spontan rennt er noch nicht hinten rum und er schießt die Eltern von hinten. Und dann noch fast absolute Nachschüsse.
Auch der Zeitpunkt der Tat spricht für eine genaue Planung. Die Eltern hatten vor, gemeinsam nach Portugal zu verreisen. Erst kurzfristig hatte sich die Mutter entschieden, nicht mitzukommen. Deshalb auch die Absage an die Putzfrau, von der Ronald K. ja nichts gewusst hat, offenbar. Für ihn war die geplante Reise eine gute Gelegenheit, das Auffinden der Leichen eine Zeit lang hinauszuzögern. Freunde und Familie wähnten das Paar ja im Urlaub.
Ja, am Ende hat das Gericht keine Zweifel daran, dass mit Ronald K. der wahre Täter vor Gericht steht. Im Oktober 88 wird er für den Doppelmord an seinen Eltern zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Sein Antrag auf Revision wird vom Bundesgerichtshof abgelehnt.
Ronald K. sitzt seine Haftstrafe ab, danach verliert sich seine Spur. Dokumentiert ist nur, dass er 2014 aus der Psychiatrie entlassen wird. Warum er dort war oder wie lange, ist nicht bekannt.
Wir wissen nur eins, in der Psychiatrie lernt er den wesentlich jüngeren Marcel R. kennen, ebenfalls ein ehemaliger Straftäter. Die beiden freunden sich an und Ronald K. schafft es, diesen Marcel R. von seiner Unschuld zu überzeugen. Er sei kein Mörder, beteuert er immer wieder.
Also das bekannte Muster taucht einfach immer wieder auf. Mal bekennt er sich zur Tat, mal widerruft er. Marcel R. versucht daraufhin, den Freund zu rehabilitieren und schreibt ein Buch über den Fall. Das Bild, das er von ihm zeichnet, ist das eines einfachen Mannes mit schlichtem Gemüt, der zu diesem ausgeklügelten Doppelmord gar nicht in der Lage gewesen wäre.
Marcel R. beschreibt Ronald K. in seinem Buch außerdem als einen seelisch gebrochenen Menschen. Die Familie will mit ihm nichts mehr zu tun haben, er hat kein Geld mehr und kaum Einkünfte. 2015 begeht Ronald K. Suizid mit 76 Jahren.
Und was wurde aus Dieter H., diesem Bordellchef, der die Tonbandkassetten mit den Aussagen seines Freundes ja an die Polizei weitergab? Während in Berlin im Sommer 1988 der Prozess gegen Ronald K. läuft, wird auf Dieter H. ein Brandanschlag verübt.
Und das auf einem Boot in Frankreich. Er macht dort gerade Urlaub mit seinen beiden Lebensgefährtinnen, als das Boot auf einmal in Flammen aufgeht. So berichtet damals die Abendschau.
Dieter H., 44, gilt als zentrale Figur der Berliner Unterwelt. Er residierte im Club Regina. Am 5. August erlitt er durch eine Explosion schwerste Brandverletzungen. Er wollte aussteigen, nachdem er jahrelang für Schlagzeilen sorgte und in zahlreiche Strafverfahren verwickelt war. Wegen Waffenschieberei, Körperverletzung und Betrug stand er vor dem Kadi. Und er beschwor stets seine Bereitschaft, der Justiz behilflich zu sein. Dieter H. wollte jetzt auspacken. Aufregung in der kriminellen Szene.
Dieter H. blieb eine zwielichtige, eine schwer greifbare Figur. 2009 wurde er wegen sexuellen Missbrauchs und Prostitution an seiner Tochter zu 4 Jahren Haft verurteilt. 2020 starb er im Alter von 74 Jahren.
Bis zum Schluss ging das Gerücht um, Dieter H. sei von der Polizei als Informant geführt worden. Auf unsere Anfrage hin wurde das, wie zu erwarten, weder bestätigt noch dementiert. Aber Fakt ist, wir werden Dieter H. hier bei Im Visier noch einmal begegnen, in einer unserer nächsten Folgen. Auch das wird spannend.
Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören heute. Wir sind Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Nächsten Sonntag gibt's hier Crime History mit Jana Falkenstein und Florian Prokop.
Und wir sind in 14 Tagen wieder dran mit einer neuen, sehr interessanten Folge Versprochen.
Jetzt aber noch ein Podcast-Tipp von uns. 2022 hat diese Nachricht ganz Deutschland erschüttert. Zwei junge Polizisten sterben bei einer Verkehrskontrolle bei Kusel in Rheinland-Pfalz. Der Täter, ein Mann, den die beiden Polizisten beim illegalen Jagen erwischt haben.
Unsere Kollegen Nadine Thielen und Lukas Baumann haben mehrere Monate zu diesem Fall recherchiert. Sie haben mit zahlreichen Menschen gesprochen, die den Täter kannten. Hätte man ihn schon lange vor dem Polizistenmord stoppen können?
Das hören Sie im True Crime Podcast im Fall Kusel, die letzte Jagd. In der AD Sounds App finden Sie den und überall, wo es Podcasts gibt. Da finden Sie auch Im Visier und uns gibt es ja auch als Videoformat bei YouTube und auch auf Spotify. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann gilt wie immer, wir freuen uns über freundliche Kommentare und eine gute Bewertung.
Das war's für heute. Danke, dass Sie bei uns waren. Und auch heute darf ein Gedanke natürlich nicht fehlen, ganz am Ende. Das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie jetzt noch tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg, ist eine Produktion des RBB. Manuskript Henrike Möller, Redaktion Jörg Simon, Moderation Uwe Madel und Elvira Siebert.
Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.